Ihr hört ein Coloradio-Spezial anlässlich des Todes von MF Doom. Seine Frau Jasmine hat zum Jahreswechsel publik gemacht über dessen Instagram-Kanal und Facebook, dass MF Doom bereits seit 2 Monaten transitioned ist, wie sie es genannt hat, also nicht mehr da ist. Und ich spreche jetzt mit DJ Vreta in Berlin, aber jetzt gerade in Barcelona. Hallo.
Hallo.
MF Doom, was löst das bei dir aus? Alleine das Wort, der Name.
Ich habe quasi mit der Nachricht wieder angefangen, wieder angefangen, quasi mich auch mit meiner Geschichte bezüglich MF Dooms zu beschäftigen. Und da sind mir einfach viele Erinnerungen hochgekommen, quasi. So, wo ich die erste MF Doom-Platte gekauft habe, wie ich darauf aufmerksam wurde und so Sachen quasi. Das hat mir hochkam, sozusagen. Mhm.
Was war deine erste MF Doom-Platte?
Das war eine Special Herbs, die habe ich dann in Dunas gekauft, in der Schönleinstraße. So 2001 oder 2 oder so. Quasi, das war so ein Schlüsselband. Und kennengelernt habe ich den über Hiob. Der kam damit an.
Nun gibt es bei dir ja noch so einen direkteren Bezug. Du warst ja mal so Tour-DJ für John Robinson.
Ja, also das sind halt dann quasi, daran habe ich jetzt gar nicht mehr so gedacht, aber das sind halt so ganz viele Stationen und wir haben eine Show in Berlin gemacht mit Count Basie, der mit MF Doom Musik gemacht hat, dann halt mit John Robinson. Quasi sind immer wieder so Punkte, wo man damit in Berührung kam, so fanmäßig, wo man dann so Bau gesagt hat irgendwie. Mhm.
Was ist denn das, was die Musik von MF Doom hat wow sagen lassen?
Irgendwie eine Komplexität, aber gleichzeitig eine Einfachheit, glaube ich, die so quasi auch so eine Herangehensweise an Samples und so, die so irgendwie simpler ist, aber dadurch auch dann, weiß ich nicht, also sozusagen das Komplizierte im Einfachen finden.
Also ich hatte mal so den Eindruck, als wäre MF Doom jemand gewesen, der es geschafft hat, so diese Hip-Hop-Klangwelt anderen Leuten, die sonst eher wenig oder nie so eine Musik hören würden, zugänglich zu machen.
Was ich denken könnte, ist, dass der, weil er mit Leuten zusammengearbeitet hat, die vielleicht auch dann unkonventionellen Hip-Hop gemacht haben oder die nicht typisch Hip-Hop waren. Also vielleicht dieses Album mit Danger Mouse zum Beispiel. Das hat ja schon Kollaborationen, die weiter draußen waren. Also so Herbalizer oder so, das sind ja auch so quasi so Mucken, die Leute gehört oder Leute hören oder gehört haben, die jetzt nicht typisch im Hip-Hop sind da.
Oder Gorillas.
Also so, genau, Gorillas dann später auch und so. Also so, der hat halt eine krasse musikalische Offenheit irgendwie gehabt, auch wenn man das irgendwie am Anfang gar nicht so denken mochte. Also man weiß ja so Underground-Hip-Hop und so super Dogma, aber dann doch plötzlich mit so experimentelleren Sachen um die Ecke gekommen.
Und dennoch war der dazu in der Lage, große Festivalbühnen zu füllen. Also
das Publikum. Ja, also das ist halt auch so, dass man so irgendwie quasi immer das Gefühl hatte, das wäre voll der Geheimtipp und dann wundert man sich, warum kennst du jetzt MF Doom?
Ja, warum? Was war das?
Einfach die Magie. Er hatte die Magie. Und fällt auch einfach, weiß ich nicht, dieses Geheimnisvolle, aber gut, der Durchschnittsmensch, der interessiert sich ja eh nicht für die Leute hinter der Musik unbedingt. Hinter der Musikmaske, ja.
Ja, vielleicht war das auch so eine Sache, ne? Also mit dieser Maske, dass das einfach eine...
Ja, das ist ja sozusagen das Konzept quasi so, niemand weiß was über mich und die Musik ist wichtiger als die Story des Musikers.
Also ich musste ziemlich oft bei MF Doom und dieser Maskensache so daran denken, wie Clowns auch in der Manege agieren, ne? Also im Zirkus. Der Clown setzt sich die rote Nase auf und in dem Augenblick verschwindet die Persönlichkeit des, meinetwegen Joachim Müller, der von Beruf Clown ist, hinter dieser roten Nase. Ne? Und genau das ist ja bei MF Doom und allen, die dann auch in diese Fußstapfen getreten sind und sich dann auch Masken aufgesetzt haben als Rap-Größen. Genau das ist da ja auch passiert. Ne? Also ich setze mir die Maske auf und in dem Augenblick spricht die Musik, spricht der Text. Aber das, was dahinter ist, spielt erstmal keine Rolle. Ne? Dass das auch ein Mensch ist, der ganz normal seinen Müll rausbringt und seine Rechnung bezahlen muss.
Ja, und vor allen Dingen bei MF Doom, der hat es ja auch genutzt, wirklich in so andere Charaktere zu schlüpfen. Der hat ja so ein ganzes Repertoire an alter Egos noch gehabt, quasi, und also so entsprechend auch Konzeptalben gemacht. So der Victor Vaughn und Monster Island und so Sachen irgendwie. Meiner Meinung nach ist auch so konsequenter irgendwie durchgezogen, dieses Spiel mit den, also wirklich so eine eigene Welt zu kreieren mit der Maske, so den Rap-Comic. Und vor allen Dingen, was mir noch eingefallen ist, war so MF Doom für mich so die Aussage, halt so ein gewisses Marketing Spiel, was der gespielt hat mit möglichst viel, also mit wenig Input viel erreichen irgendwie. Quasi auch, weißt du, so diesen, der Superschurke, der seine Platte fünfmal rausbringt und es immer wieder verkauft bekommt, so mäßig. Also so eine bestimmte Art Marketingkonzept.
Gibt's so Songs, Tracks von MF Doom, die dir besonders hängen geblieben sind oder dich irgendwie beeinflusst haben?
Ich glaube, am meisten habe ich tatsächlich das Mad Villain Album gehört und das erste MF Doom Album habe ich auch viel gehört. Ich kann, ist echt schwer, Great Day vielleicht, ein Song, den ich sehr mag. Oder Let Me Watch von dem Victor Vaughn Album mag ich auch gern. Aber ich habe Schwierigkeiten generell, Lieblingssongs. Das ist wirklich so, heute ist es der, morgen ist es ein anderer. Wie heißt denn der von dem ersten Album? Der eine von dem ersten Album. Ja. Muss ich mal raussuchen. Dead Band, genau. Der hat mich damals so voll geflasht, weil der Beat halt auch so super unkonventionell war. Einfach so ein weirdes Sample. Also so die, Das hat mich halt krass beeinflusst. So, ich meine, da haben wir ja auch als gemeinsame Musikfreunde, du hast die Sachen ja dann auch mal berappt, irgendwie einfach so weirde Loops.
Ja.
Einfach drüber rappen. So.
Ja, ich kam da sehr gut drauf klar. Also er hat meine Ästhetik sehr oft getroffen. Ja, also auch dieser Track mit De La Soul zusammen. Dieses Monumentale.
Ich glaube, mir hat halt ja. So die Angst genommen, dass immer alles so perfekt sein muss auch. Oder so super durchproduziert oder, sondern es geht halt quasi um einfach einen geilen Loop finden und dann brauchst nicht viele Zutaten, dass ein guter Beat bei rauskommt, so.
Naja, und in einer Zeit, wo alle versuchen, immer alles richtig zu machen, Sachen gegen den Strich bürsten und trotzdem damit erfolgreich sein, das ist eigentlich, glaube ich, so das Ding, was er für mich ausmacht mit seiner Musik.
Ja, genau, gegen den Trend.
Und trotzdem durchstarten damit.
Mhm.
Und
ja.
Was hältst du von diesen Gerüchten, die immer so sagen, ja, da, wenn er irgendwie keine Lust hatte, eine eigene Show zu spielen, dann hat er einfach irgendwen von seinen Kumpels, der die Texte gut drauf hatte, auf die Bühne gestellt und Maske aufgesetzt und dann musste der das Programm runterziehen. Da gab es ja immer mal so eine
Ja, das gibt ganz viele. Da spielt halt auch dieses Marketing-Konzept mit rein. Es ist einfach er hat diesen Super-Villain einfach gelebt und quasi sozusagen sich hinter dieser Rolle auch dann versteckt. Also es ist dann nicht, dass der Mann das gemacht hat, sondern es ist halt der Künstler oder der Superheld, der Bösewicht, der böse Sachen gemacht hat und sich somit aus der Verantwortung, beziehungsweise der hat dieses Kunstkonzept gelebt, quasi. Weißt du? Und deswegen feiere ich das auch, wenn Special Herbs zum fünften Mal rauskommt und alle Leute durchdrehen, um das zu kaufen, und dann nochmal als 7-Inch-Box und dann nochmal als Picture-Disc. Das sind dann so mit 20 Beats einfach das Maximum, um rauszuholen, weißt du, immer wieder neu, immer wieder dieselbe Sache neu verpacken. Und ist halt einfach der super Bösewicht, der das einfach machen kann. Und wenn die Leute da mitspielen, dann die müssen es ja nicht kaufen, das zwingt die ja niemand. Irgendwie dann nicht zum Konzert zu gehen, das macht es mehr Werbung, als hinzugehen.
Ist so MF Doom so ein bisschen ein Rap-Banksy?
Ja, vielleicht, ja. Also es ist auf jeden Fall, ja, es ist halt so Kunst gelebt. Weil er hat ja nichts zu verlieren. Es ist einfach mutig sein Ding machen.
Also dieser Hype, der jetzt gerade passiert, ich finde, das ist alles schon mal da gewesen, als hier eine Producer-Legende gestorben ist. Weißt du, auf wen ich anspiele?
Jay Dilla.
Kommt dir das auch so vor oder geht das nur mir so?
Es ist so wie, ja, natürlich wird es, also es war mir klar, als die Nachricht kam, dass die nächsten Tage oder Wochen, vielleicht Jahre dann die Feeds voll damit sind, aber das ist auch legitim so. Mhm. Es ist natürlich dann auch, wie bei Jay Dilla, dann so, also die Gefahr, dass es dann so ein, wie sagt man, also Konsens ist, das gut finden zu müssen, aber natürlich gleichzeitig wird viele Leute werden sich jetzt mit der Musik beschäftigen, was ja auch wieder gut ist irgendwie. Und MF Doom war ja schon vorher auch so eine Marke, die durch das Geheimnis irgendwie so gelebt wird. Es ist halt immer so wichtig bei ODB oder so, das ist halt immer wenn quasi so eine Größe stirbt, dann passiert sowas. Ich schwöre dir, das wird auf jeden Fall auch noch Tracks geben. Weiß man nicht, aber so ist schwierig. Nee, aber ja, natürlich wird sowas ausgeschlachtet und aber es ist ja auch gut, weißt, wenn die Familie dann leben kann davon, dann ist es doch gut.
Ja, so wie Yoko Ono, die immer zum 10. Jahrestag ihres verstorbenen Mannes John Lennon ein neues John Lennon-Album rausbringt. Und jetzt ist er mittlerweile 80, er ist 40 Jahre tot, hat 40 Jahre gelebt.
Ja.
Das Fazit, was ich ziehe, die Musik von MF Doom war schon vor seinem Tod gut?
Ja, und legendär. Also ich muss auch gestehen, jetzt so ganz persönlich bin ich nicht mehr komplett aufgerastet bei jedem MF Doom-Release. So quasi so wie bei anderen Rap-Platten oder so, ist es quasi auch immer so in einer Lebensphase, in der man Dinge kennenlernt, die bleiben dann, also bei mir so irgendwie krass hängen. Und irgendwann, also sozusagen, man entwickelt sich ja musikalisch auch weiter irgendwie. Also ich bin nicht mehr bei jeder MF Doom-Platte ausgerastet. So, ich habe eine krasse Sammlung irgendwie, aber die ist dann irgendwann lückiger geworden, so in den letzten 10 Jahren. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das hier für das Interview wichtig ist.
Naja, deswegen habe ich dich ja gefragt, weil ich ja deinen persönlichen Blickwinkel ausleuchten möchte auf MF Doom und nicht irgendwie das, was in einem Wikipedia-Artikel über MF Doom steht, wissen möchte.
Ja.
Denn das kann man ja nachlesen.
Auf jeden Fall ist quasi sozusagen auch mit dem Tod oder der Info des Todes sind halt auch echt viele Leute so, die den halt kannten, krass fanden, die mit dem, also so das, also das Ausmaß seines Wirkens wird jetzt, glaube ich, erst bekannt. So.
Ja, wahrscheinlich ist das so.
Und ja, es wäre doch schön, wenn Leute das auch beeinflusst und dieses abfeiern.
Gut.
Also du merkst, meine Interview-Performance ist nach wie vor generös.
Du bist ja auch DJ V. Reta, jetzt gerade live in Barcelona, aber eigentlich aus Berlin. Danke, dass ich mit dir über MF Doom sprechen konnte. Und danke für dieses Sample gerade im Hintergrund. Und ich würde sagen, wir bleiben in Verbindung. Und
ich geh mal hier ein Stück von dem Müllauto weg.
Okay.
Schöne Grüße an Dresden. Ich feiere Dresden.
Genau, ich sprach mit DJ V. Ritter und zwar bereits vor der Sendung über das Vermächtnis des MF Doom. Dankeschön und tschüss nach Barcelona. Tschüss.